Das Thema für heute Abend: Steine des Anstoßes. Da dürfen wir an ein Wort Jesu denken, sehr einfach, praktisch, grundsätzlich. Wer im Lichte wandelt, stößt nicht an. Steine des Anstoßes. Nehmen wir gerade eine Reihe von Bibelworten. Römer 9, 32. Römer 9, Vers 32. Vers 31 schon. Israel aber, einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebend, nicht zu diesem Gesetz gelangt ist. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Ein Parallelwort haben wir bei Paulus. Direkt dann: das Gesetz ist nicht aus Glauben. Und hier einfach: Israel hat es nicht mit Glauben verbunden, ist die Meinung hier. Aber dann direkt: das Gesetz ist nicht aus Glauben. Und dazu ein Wort aus dem Hebräerbrief: nur wer im Glauben Gott naht, ist wohlgefällig vor Gott. Wenn also das Gesetz nicht aus Glauben ist, nicht auf der Basis des Glaubens, dann haben wir ganz klar, Gott hat am Gesetz kein Wohlgefallen. Wir haben gelernt, er hat es für gut gefunden, dass es für kurze Zeit seine Funktionen ausübt, als Zuchtrute gegenüber Israel. Nun, ja, ist gut, wenn wir schon Vers 30 noch lesen. Was wollen wir nun sagen, dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist, Israel aber, einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebend, nicht zu diesem Gesetz gelangt ist. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Und jetzt: sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht: siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wichtig für uns zu beachten ist: siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes. Zion, also Zentrale von Jerusalem. Ich lege einen Stein des Anstoßes direkt vor die Füße der Frömmsten, heißt das. Ich sage, wenn wir das Gegenteil beachten, dann wird es noch deutlicher. Siehe, ich lege in Babel einen Stein des Anstoßes, oder in Ägypten, oder in Tyrus, oder in Sidon, oder in Ninive, nicht? Oder so. Ne? Dann würden wir das in Ordnung finden, nicht? Einigermaßen. Nein, in Zion, Zentrale von Jerusalem, vor die Füße der Frömmsten nach dem Gesetz. Ganz genau. Und einen Fels des Ärgernisses. Und siehe da, wer ihm glaubt, vertraut, wird nicht zuschanden werden. Fels des Ärgernisses? Christus ist der Fels. Und Christus ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Beides. Das ist das erste Wort. Dann nehmen wir entsprechend das Zitat aus Jesaja 8, Vers 14. Vers 13. Jehova der Heerscharen, den sollt ihr heiligen, und er sei eure Furcht, und er sei euer Schrecken. Und er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns, den beiden Häusern Israels. Das heißt, den beiden Häusern, nachdem die 12 Stämme sich getrennt hatten in 10 und in die 2. Die 2 wurden einfach genannt dann das Haus Juda, und die 10 Stämme Haus ist Haus Juda und die 10 Stämme Haus Israel. Haben ja lange Zeit gegeneinander Krieg geführt. Aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns oder Ärgernisses, den beiden Häusern Israels, zur Schlinge und zum Fallstrick, den Bewohnern von Jerusalem. Ist also schon eine und er wird zum Heiligtum sein. Jetzt ist nur die Frage, für wen? Dann kommt das Aber zum Stein des Anstoßes und Fels des Ärgernisses in den beiden Häusern Israel. Zum Heiligtum für die Nationen. Haben wir das in der Römerstelle gelesen. Und da gilt wieder, um unseretwillen. Ja, um unseretwillen. Damit das Heil zu uns kommen konnte, die ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt waren. Jesaja 28, 16. Jesaja 28, 16. Gewaltige Situation. Wir lesen schon von Vers 14 an. Da ist ganz unheimlich, kann es sein, da werden beim Lesen, und dann die fast unerklärliche Antwort Gottes. Vers 14. Darum höre das Wort Jehovas, ihr Spötter, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Denn ihr sprechet, wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen und einen Vertrag mit dem Scheol gemacht. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Also wir waren der Meinung, die Gerichte Gottes erreichen sie dann nicht. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. So, das ist jetzt wie weitgehend aus heute. So, und jetzt Reaktion Gottes. Unglaublich, aber wahr. Darum, so spricht der Herr Jehova, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zum Senkblei. So. Also wie antwortet Gott? Lesen wir noch da bis mit Vers 18. Und der Hagel wird hinwegraffen die Zuflucht der Lüge, und die Wasser werden den Bergungsort wegschwemmen. Und euer Bund mit dem Tode wird zunichte werden und euer Vertrag mit dem Scheol nicht Bestand haben, wenn die überflutende Geißel hindurchfährt. So. Das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zum Senkblei. Haben wir das Beispiel nicht? Ja. Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Richtschnur ordnet horizontal und das Senkblei vertikal. Der Gott der Höchste, Beziehung zum tief gefallensten Sünder. Aber das ist schon großartig. Ne? Auf diese frechste Haltung und dann noch Bekanntgabe, ne? Wir machen den Bund so und bergen uns da und so weiter, antwortet Gott mit dem Vollbringen der Erlösung der Welt. Das war Jesaja 28. Und jetzt ergänzt 1. Petrus 2, Vers 6. Von Vers 4 an. Zu welchem kommend als zu einem lebendigen Steine, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesum Christum. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Da haben wir in der Anmerkung unter L auf ihn vertraut, ja. Wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubet, ist die Kostbarkeit. Den Ungehorsamen aber, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Jetzt haben wir es nicht. Wer sind die Bauleute? Hohenpriester, Leviten, Schriftgelehrte, Gesetzeslehrer, Pharisäer, Sadduzäer, Älteste und so weiter. Das sind die Baufachleute punkto Religion. Ne? Ja. 1. Petrus 2, Vers 7 haben wir beachtet. Den die Bauleute verworfen haben, hat Gott zum Eckstein gemacht. Und in Epheser 2, Vers 20, Vers 19, also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, indem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geiste. Wir beachten, ein und derselbe Stein, ein und derselbe Fels ist den einen ein Ärgernis, Anstoß, und der gleiche Stein und gleiche Fels ist für die anderen sehr kostbar, wunderbar, direkt Grundlage, Eckstein. Und jetzt, eigenartig, der Stein, haben wir gelesen, den die Bauleute verworfen haben, hat Gott zum Eckstein gemacht. Das dürfen wir so sagen. Indem Gott diesen kostbaren Stein in die Hände, ja, der Widersacher gelegt hat, also Christus, ihn übergeben hat, macht mit ihm, was ihr wollt, ist alles genehmigt. Indem sie, die Bauleute, diesen Eckstein verworfen haben. Verworfen haben. Ließ Gott sie gleichzeitig was vollziehen. Diese Bauleute haben den Grund gelegt. Die ließ er den Grund legen für die Vergebung ihrer eigenen Sünde und die Grundlage für ihre eigene Rettung. Ja. Indem sie ihn verworfen haben. So ungefähr funktioniert die verborgene Weisheit Gottes. Nicht? Ja. Ich darf das so illustrieren. Baustelle. Die Materialien, die Baugrube ist gegraben. Die Baumaterialien kommen auf die Baustelle, und zwar Quadersteine in dem Fall, ne? Ja, Natursteine. Es kommt ein eigenartig geformter Stein da auf die Baustelle. Die Bauleute, die Fachleute, ne? Studieren den und finden, ja, also mit, der hat sich verirrt da, nicht? Der passt doch in keiner Weise auf unsere Baustelle, nicht? Was machen wir mit dem? Ja. Dann werfen wir gleich dann die Baugrube runter. Ne? Ah ja, ja. Ins Totenreich, nicht? Das ist die Baugrube Gottes. Nicht? Dann werfen wir gleich da ins Baugrube runter und dann ist er auf die einfachste Weise ist er erledigt, beiseite geschafft, und dann können wir sehen, wie wir den Bau beginnen und weiterfahren. So. Und jetzt kommt der Architekt auf die Baustelle. So. Der guckt sich um, sagt, meine Herren, wo ist der Eckstein? So. Noch keiner angeliefert. So. Ja, meine Herren, was ist denn da unten? Was ist denn da? Was liegt denn da unten? So. Und der hat sich verirrt auf der Baustelle, mit dem kann man nichts anfangen, nicht? Da haben wir uns noch Ärger gehabt mit dem, nicht? Und so weiter und so weiter. Ja. Dann sagt er, bitte, da ist der Schnurgerüst, bitte messt mal gerade an, ein, wo liegt der denn da? Nicht? Die messen ein, und dann sagt der Architekt, ja, meine Herr, wunderbar, der liegt genau da, wo er nach meinem Plan hingehört. Was? So etwas. Er liegt genau da. Also, indem sie ihn verworfen haben, ja, in die Baugrube des Todes, das ist der Scheol, ne, geworfen haben, ne, verworfen haben, ne, haben sie den Grund gelegt. Ne, nicht nur für ihre eigene Errettung, das kommt dann auch noch, ne, sondern für die Errettung einer ganzen verlorenen Schöpfung. Ne, haben die aus Verachtung, Ärgernis und Anstoßnahme, haben sie, so arbeitet die Weisheit Gottes. Dass er seine Feinde wirken lässt, nach ihren Willen genehmigt zur Ausführung, und lässt sie genau das besorgen, was nach seinem Wohlgefallen ist. Dabei versündigen sich die Betreffenden, wie man sich nur versündigen kann. Und häufen Schuld auf Schuld auf sich. Ja, warum? Warum? Römer 11. Damit Gott sich ihrer noch wunderbarer Erbarmen und sie noch wunderbarer begnadigen kann. Ja, jetzt aber eine Bibelstelle dazu. Wenn ich wagte zu sagen, die haben ja den Grund gelegt. Ne? Ja. Der schlimmste von allen Aposteln, der hieß ja vor seiner Bekehrung Saul, danke, von Tarsus. Ne? Ja, das war der Erzfeind, der am meisten Anstoß genommen hat, am Stein des Anstoßes und am Fels des Ärgernisses. Sich geärgert hat wie kein Zweiter. Ne? Ja. Und was darf der schreiben eines Tages? So habe ich als weiser Architekt den Grund gelegt, ne? Schreibt er. Und mein Golgatha. Ne? Ja, bitte. Ja. Er hat geholfen, den runterzuschmeißen, ne? In seiner Gesinnung. Ja. So habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Ne? Da spricht natürlich das Christus in ihm. Ne? Ja. Ja. Und einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist. Der Jesus Christus. Schlagen wir noch auf, Psalm 118, Vers 22. Psalm 118. Da lesen wir auch schon von Vers 20 an. Dies ist das Tor Jehovas. Also Luther, ja, ist auch Vers 20. Die Gerechten werden durch dasselbe eingehen. Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zur Rettung geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Auf diese wunderbare Weise, ne? Indem sie ihn verworfen haben. Genau wie sie ihn verworfen haben, wohin sie ihn verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von Jehova ist dies geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen. Ne? Für uns, denen Gott die Augen des Herzens geöffnet hat, sind diese Vorgänge anbetungswürdig, wunderbar. Wunderbar ist es in unseren Augen. Und jetzt? Dies ist der Tag, den Jehova gemacht hat. Ja, was für ein Tag? Nicht der Tag des Herrn, sondern Golgatha. Dies ist der Tag, den Jehova, den der Herr gemacht hat. Das ist der Tag des Herrn, den er gemacht hat. Dass er seinen Feinden ihren Willen ließ, um den ihnen geschenkten Messias zu verwerfen. Und das war der Tag des Herrn. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Frohlocken wir, und freuen wir uns in ihm. Bitte, Jehova, rette doch. Bitte, Jehova, gib doch Wohlfahrt. Und jetzt, gesegnet, der da kommt im Namen Jehovas. Von dem Hause Jehovas aus haben wir euch gesegnet. Jehova ist Gott und er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. So, jetzt wunderbar. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, nämlich als die Bauleute diesen Stein verworfen haben. Das ist der Tag des Herrn, den er gemacht hat. Wunderbar ist es in unseren Augen, denn gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn. Was ist da in ein, zwei, drei Sätzen, kurzen Sätzen? Als Jesus den Juden und den Bauleuten sagen musste, als er über Jerusalem geweint hat, wie oft wollte ich euch sammeln wie eine Hände ihre Küchlein unter ihre Flügel, ne? Aber ihr habt nicht gewollt. Aber ihren Willen hat Gott ihnen ihren Willen gelassen. Ihr habt nicht gewollt. Nun wird euch euer Haus, der Tempel, öde gelassen werden. Und jetzt kommt es, wie weiter? Bis ihr sprechet, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Ja, zu wem sagt er das? Das sagt er genau zu den Bauleuten, die ihn verworfen haben. Und dann gibt er schon die Verheißung, es kommt ein Tag, wo ihr, die er nicht jetzt verwerft, sagen, ja, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. So arbeitet Gott. Also ist Gott je in Verlegenheit? Ne? Wirklich nicht. Ja. Und das möchte Gott auch uns schenken, ja, in der Gottesfurcht, dass wir auch so langsam, aber sicher nie mehr in Verlegenheit kommen. Ja. So. Das war Psalm 118. Nur schnell den Hinweis, Matthäus 4, Vers 6, wo Satan ein Verheißungswort für Jesus insofern missbraucht bei der Versuchung Jesu, als er es zur Unzeit, eine Verheißung Gottes an Jesus, für den Sohn. Dass Satan diese Verheißung Jesus präsentiert, mache du das heute auf die und die Weise nicht. Dass Satan eine Verheißung Gottes in seinen Mund nimmt und sagt, so steht geschrieben und jetzt kannst du das ja machen. Ne? So. Nämlich von der Zinne des Tempels herabschweben, dieses Wunder geschehen, denn du hast die Verheißung, du wirst deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen. Das wird wunderbar funktionieren. Ne? So. Also zur Unzeit am falschen Ort. Kann eine Verheißung satanischerweise missbraucht werden. Dann, vielleicht wenn ich es gerade finde, das könnte bei Lukas sein am Anfang. Einfach aussprechen, wenn ich da nicht gerade finde. Ich habe die Stelle nicht notiert. Dann nehmen wir, gucke ich doch noch, bei Matthäus ist so wichtig und schön. Einfach, ich weiß nicht, Gebet der Maria oder der Elisabeth oder des Zacharias. Das heißt, er, der jetzt geboren worden ist, wird ein Anstoß und ein Ärgernis sein für viele in Israel. Also auch noch aus dem Munde eines neutestamentlichen Gläubigen. Die Bestätigung. Vielleicht noch Lukas 11, Lukas 11, Vers 49 und 52. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt, Ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und etliche von ihnen werden sie töten und vertreiben. Und jetzt Vers 52. Wehe euch Gesetzgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, nämlich ins Reich Gottes. Ne? Und die Hineingehenden habt ihr gehindert. Als er dies zu ihnen sagte, nämlich zu den Gesetzeslehrern, fingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer an, hart auf ihn einzudringen und ihn über vieles auszufragen. Und sie lauerten auf ihn, etwas aus seinem Munde zu erjagen. Unheimliche Situation. Wie sich das dann ausgewirkt hat in der Praxis, nicht? Dieser Anstoß und dieses Ärgernis ausgerechnet an ihrem Messias, dem Messias gegenüber. Oder nehmen wir noch ein eigenartiges Wort in Sprüche 26, Vers 27. Sprüche 26, 27. Wer eine Grube gräbt, fällt hinein. Und wer einen Stein wälzt, auf den kehrt er zurück. Wie bezeichnet das Alte Testament oder sehr oft auch das Totenreich? Dass das graue Haar unseres Vaters mit Jammer in die Grube hinabfahren würde. Aha. Das Totenreich. Wer hat dann die Grube gegraben? Und der Baumeister, ne? Der hat es angeordnet. Ne? Ja. Bevor gebaut wird, muss die Baugrube gegraben werden. Ne? Eigenartige Dinge. Ja. Ist das er selber hineingefallen? Was? Bitte?
Ja, so.
Hineingeworfen worden, ne? Ja, ja. Auf irgendeine Weise kommt er selber hinein. Das sind so kleine Sprüche, aber nicht Sprüche für uns, wo mir klopft. Ne? Ja. Und wer einen Stein wälzt, auf den kehrt er zurück. Eigenartig. Ja. Der Stein ist Christus. Ne? Den haben sie gewälzt in die Baugrube. Ne? Auf ihn. Ja. Fels des Ärgernisses. Ne? Ja. Stein des Anstoßes. Und denen zum Ärgernis, die wird er zermalmen und auf die kehrt er zurück. Ne? Das sind so kleine Worte, ich möchte das nur andeuten. Und dann ist noch ein Wort im Prediger 10, Vers 9. So kleine Sprüchlein. Prediger 10, Vers 9. Oh. Ah ja. Ah, Vers 8 nochmal, auch Prediger 10, Vers 8. Wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen. Und wer eine Mauer einreißt, den kann eine Schlange beißen. Wer Steine bricht, kann sich daran verletzen. Wer Holz spaltet, kann sich dadurch gefährden. Und so weiter. Kleine Sprüche von gewaltigem Inhalt. Und nun. Steine des Anstoßes legt Gott in Zion vor die Füße der hohen Priester, Schriftgelehrten, Gesetzeslehrer, Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrten und wie sie alle heißen. So. Ja, und jetzt und wir? Und wir? Gibt es heute auch noch Schriftgelehrte? Studierte Schriftgelehrte? Mit Abschlussdiplom? Aha, jetzt wird es aktuell. Jetzt wird es aktuell, und zwar kirchliche Nachrichten vom Norddeutschen Rundfunk. Die Kirche Brandenburgs distanziert sich von Pfarrer Dr. Flückes veralteter Ansicht. Pfarrer Flücke vertritt die biblische Auffassung, das geben Sie wenigstens zu, die biblische Auffassung, dass der Mensch nach Geist, Seele und Leib aus der Hand Gottes hervorgegangen ist. Dr. Jacobs und Professor Dillschneider dagegen vertreten die Ansicht, dass der Mensch mit Sicherheit aus dem Tierreich herkomme und mit dem heutigen Affen eine gemeinsame Wurzel habe. Ja, so langsam stimmt's. Ja. Der Mensch unterscheidet sich nur vom Affen in Sprache und Begabung. Ja. Die biologischen Erkenntnisse der Neuzeit sind dem mythischen Bibelbericht vorzuziehen. Also, das sind die heutigen Schriftgelehrten, die sich, also für die die Schrift auch ist, ein Fels des Ärgernisses und ein Stein des Anstoßes ist. Ein Dr. Theol et Phil, außerordentlicher Professor der Theologie an der Universität Marburg. Ein Buch geschrieben, das Buch Daniel. Zum Glück dürfen wir das ein wenig kennen. Ne? Das Buch Daniel. Das Buch Daniel kann schon gar nicht von Daniel sein, denn es wurde erst geschrieben, ich habe das Buch gelesen, also hineingeguckt, wurde erst geschrieben, als die geschichtlichen Ereignisse schon vollzogen waren. Da wollte einer hinterher den Propheten spielen. Ja. Denn so genau kann nie kein Mensch vorher die Dinge beschreiben, die erst noch kommen. Ja. Da hat er vollständig recht. Ja. Aber genau Daniel ist es, der sagt, Nebukadnezar, aber es gibt einen Gott in den Himmeln, der Geheimnisse offenbart. Wem er will und wo und wann er will. Und dann in seinen Ausführungen geht hervor, dass dieser Doktor so und so, Professor der Theologie, genau weiß, was jetzt in der Bibel echt ist und was falsch ist, was Märchen sind und was Dichtung ist und so weiter. Beziehungsweise später geschriebene Geschichte, wo einer den Propheten spielen wollte, wird da entlarvt durch ihn. Und dann ist für ihn klar, den Herrn Professor der Theologie, dass die Prophetie, wenn schon Propheten, geht immer nur auf die betreffende Zeit, haben die geredet, ne? Genauso Gegenteil wie Petrus erfährt. Ihnen, den Propheten, war eines geoffenbart, dass sie nicht für sich und ihre Zeit die Dinge bedienten, sondern für euch, die am Ende der Tage lebten. So, aber gell, eben, Schriftgelehrte, Priester und weiß was alles. Ich habe dann für mich die Schlussbemerkung gemacht für all diese Riesenarbeit, die er sich in dem Buch geleistet hat, nicht? Wofür Gott dem Herrn Doktor so und so letzten Endes noch verbindlichen Dank schuldet, dass er endlich gekommen sei und die betrogenen Frommen vom Ränkespiel und Affentheater, das sich in der Bibel findet, überzeugt habe. Nicht? Also genau so ist das Buch verfasst. Da sind es nur zwei, ja, die Krone, den dritten Zeugen, den habe ich leider bei einer anderen Notizblattordnung. Das war ja Professor Köhler in Zürich, ne? Der nach einer Predigt in der Kirche Flunton in Zürich, wo wir wohnten, das dann schriftlich festgehalten hat im Kirchenblatt. Ne? Ja. Dass nun eben Jesus sich auch eben nun geirrt habe. Ne? Er war eben ein Mensch und ein Mensch kann sich irren und er habe auch gemeint, noch zu seinen Lebzeiten werde das Reich Gottes aufgerichtet und komme er wieder in großer Macht und Herrlichkeit. Eben, wahrlich, sage euch, diese Generation wird nicht vergehen. Ne? Verlegt der Herr Professor auf die Zeit vor 2000 Jahren, ne? Ja. Und hat übersehen, dass der Herr Jesus eben gesagt hat, und dann ist das Ende dieses Zeitalters gekommen, ne? Und dann, wenn ihr nun das geschehen seht mit dem Feigenbaum, am Ende dieses Zeitalters, diese Feigenbaum-Generation wird nicht vergehen. Ne? Also das heißt wieder für uns, genau was für den Herrn Professor in Zürich, Universitätsprofessor Theologie, ne? 100%ige Klarheit bedeutete, dass Jesus sich nun eben als Mensch halt auch geirrt hat und sich dann übrigens noch selber widersprochen hat, wenn er dann an einer anderen Stelle selbst gesagt hat, auch des Menschen Sohn weiß nicht um Zeit und Stunde. Ne? Also auf einmal will er wissen, dass noch dass diese Generation von damals nicht vergehen wird, bis alles das in Herrlichkeit vollzogen sein wird. Ne? So. Findet er genau die, jetzt haben wir einen Stein des Anstoßes, ein Wort Jesu, ne? Für ja, die Füße vor den Herrn Professor, also jetzt vor in Zion gelegt, nicht? Vor die Schriftgelehrten und Pharisäer hingelegt, nicht? Für sie ein Fels des Ärgernisses, ein Stein des Anstoßes. Und genau die gleichen Buchstaben sind für uns heute, die wir glauben, die klare zeitliche Orientierung, dass die gegenwärtige Generation in Israel, 20 Jahre und darunter, 1948, nicht vergehen wird, bis er gekommen ist in großer Macht und Herrlichkeit. Also für uns kostbare Feststellung, zuverlässige Tatsache. Genau. Für die einen Stein des Anstoßes, Fels des Ärgernisses und für uns kostbar, wunderbar, wohlgegründet, ganz gewaltig und sicher. So, und jetzt nenne ich der Reihe nach zuerst eine Summe von biblischen Zusammenhängen, an denen sich vorerst der Reihe nach alle Gläubigen stoßen. Einfach stoßen im Sinn, ja, also das ist eine dunkle Stelle oder wer kann das verstehen oder unglaublich. Erstens, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Ja. Wo ist da die Gerechtigkeit vor Gott? Was können die dafür? Ne? So. Wenn Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Solche, die sagen, wir haben deinem Namen geweissagt, deinem Namen Wunder getan und so weiter und so weiter. Ich kenne euch nicht. Das ist 1a. Zweitens, die ganze Frage der Auserwählung und Zuvorbestimmung. Drittens, die Kriege. Die Kriege in der Welt und dann noch soll das Alte Testament Gottes Wort sein mit all den schrecklichen Kriegen und Kriegsgeschrei und Morden und weiß was und dann eine weltweite Sintflut, die ganze Menschheit dahin gerafft hat und so. Und dann die ganzen Opfergesetze im Gesetz, nicht, dass da Tausende von Tieren immer geopfert, geschlachtet werden mussten. Vierter Punkt. Fünftens. Und dann alle, die eben entsprechend die Gerichte Gottes, die so scheußlich sind, so unvereinbar sind mit einem Gott, der die Liebe sein will. So. Sechstens dann alle die dunklen Stellen und Geschichten im Alten Testament und zum Teil noch im Neuen. Und jetzt nehmen wir ein ganz praktisches Beispiel aus Apostelgeschichte 9, Vers 7. Zuerst und dann noch Apostelgeschichte 22, 9, also Apostelgeschichte 9, Vers 7. Bekehrung des Paulus. Vers 5. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber, ich bin Jesus, den du verfolgst. Stehe aber auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos. Da sie wohl, Achtung, C, Stimme als Schall, da sie wohl den Schall hörten, aber niemand sahen. So. Also sie hörten etwas, aber sahen niemand. So. Und jetzt kommt die zweite Stelle in Apostelgeschichte 22, 9. Zum zweiten Mal die Bekehrungsgeschichte, die er selber erzählt. Wieder Vers 7. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazareer, den du verfolgst. Und jetzt. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht, wurden voll Frucht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Merkst du mir? Das eine Mal heißt hier in Vers 9, sahen das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Und an anderer Stelle heißt sie hörten nicht, sahen. Nein. Sahen niemand, ne? Da sahen und dort sahen niemand und hier hörten hörten nicht und dort hörten sie. Ne? Also das Beispiel wird immer präsentiert als ein Widerspruch. Ja. Ist nur so lange ein Widerspruch, ein typischer Fall, als wir es nicht ganz genau nehmen mit dem Lesen. So. 9,7 heißt, jetzt pass auf, die Begleiter hörten zwar den Schall, sahen aber niemand. Die andere Stelle heißt, sie sahen zwar das Licht, stimmt aber gleichwohl, dass sie niemand sahen, keine Person. Ne? Die waren geblendet vom Licht, sahen aber Jesus nicht. Ne? Den hat nur Paulus gesehen. Ne? Also nochmal, sie hörten zwar den Schall, sahen aber niemand. Ne? Und das zweite heißt, sie sahen das Licht, sahen aber gleichzeitig niemand, keine Person. Ne? Und das erste Mal, sie hörten den Schall, aber die Stimme dessen, die persönliche Stimme Jesu, ne? Die Worte Jesu hörten sie nicht. Sie hörten nur das Geräusch. Wir lesen an anderer Stelle, wie die einen meinen, es habe gedonnert, dabei hat Gott gesprochen. Ne? Ja, beides ist also tadellos in Ordnung. diese Widersprüche in der Bibel, die uns präsentiert werden, und wie es im ersten Moment zu sein scheint, ne? Die sind in Wirklichkeit noch ganz genaue Präzisionen in der jeweiligen Angelegenheit. Wenn man der Schrift so weit die Ehre gibt, dass man jedem Buchstaben glaubt, jedem Wort und dann jeder Silbe und dann jedem Buchstaben, dann stimmt alles, nicht wahr? Ein Vergleich, nein, zwei Vergleiche, die ich gern immer wieder anführe. Nimmt mich wunder, ob die auch auf einer Kassette schon ist, in der Vergangenheit. Angenommen, ich sei jetzt, wir seien hier ein Orchester und gemischter Chor und ich sei der Dirigent, nicht wahr? So. Ich habe natürlich die ganze Partitur da vor mir, ne? Und sage, meine Damen und Herren, jeder hat sein Notenblatt, seine sprechende Stimme oder Instrumentblatt bekommen. Und da seht ihr alles, ist da alles fertig gedruckt, vorhanden. Aber ich will euch gleich sagen, so genau kommt es dann nicht drauf an, ob jetzt so ein schwarzer Punkt auf der dritten Linie liegt oder auf der ersten oder auf der vierten, nicht wahr? Oder gar noch zwischendrin. So genau kommt es nicht an. Und dann die kleinen Punkte daneben, die lassen wir sowieso weg, nicht wahr? Ob so ein Ding einen hohlen Bauch habe oder ganz schwarz gefüllt sei, spielt auch keine Rolle. Also bitte, wir fangen an. Nicht wahr? Ja, gell? Da kommt es auch jedes Pünktchen an. Ne? Bitte. Auf jede Lage. Da ist kein Zeichen umsonst da. Nicht? Sonst stimmt die ganze Sache nicht. Ne? Dann gibt es Missstimmung. Die eine Sache. Zweite irdische Angelegenheit. Ah ja. Wie sagt mir? Die Deutschen sagen das Kursbuch der Bundesbahn. Ne? Also. Ich komme auf Bahnsteig 7, 10.05 Uhr fährt der Zug. Seltsam, fast keine Leute da. So, und 10.07 Uhr ist da, kommt kein Zug, nichts ist nicht. Ich melde mich beim, wer heißt er?
Bahnvorstand.
Nein, nicht einmal, bei der Auskunft. Nicht? So, was ist los mit dem Zug da? Ja, Sie. Was ist mit Ihnen los? Nicht? Sie haben das Sternchen vergessen. 10.05 Uhr. Nicht? Der Zug fährt nur an Sonn- und Feiertagen, mein Herr. So. Oh, Entschuldigung. Nicht? Also bitte, auf ein Pünktchen, auf ein Sternchen, auf ein Buchstäblein, man kann es kaum lesen, kommt es darauf an. Wenn ich bloß irgendwo hin Spazierfahrt mache, macht nichts. Aber wenn ich einen Geschäftsabschluss vollziehen sollte zu der und der Zeit, oder weiß was, nicht? Die Gerichtsvorladung versäume, dergleichen, nicht? Wegen so einem blöden Ding. Also, und jetzt Wort Gottes, nicht? Da können die Noten sitzen, wo sie wollen, dicken Bauch, hohlen Bauch, oben, unten und der Pünktchen, spielt alles keine Rolle. Ne? Ja. Das sind so noch dumme Sachen und so weiter. Also das heißt, wenn schon, oder eine Jahresrechnung einer großen Weltfirma, ne? Wenn da eben 5 Rappen nicht stimmen, ne? Zu viel oder zu wenig, dann stimmt die ganze Rechnung nicht. Das sind 3 irdische, weltliche Zeugnisse, die selbstverständlich sagt, da gilt auf jedes kleinste Ding zu achten. Kommt mir gerade noch ein 4. in den Sinn? Ja. Willi? Auf unseren vielen, zum Teil riesigen Bauplänen für einen einzigen Bau, darf, so sind wir belehrt worden, kein einziges Strichlein vorhanden sein und kein Pünktchen und keine Zahl und gar nichts, was nicht für den Bau von lebenswichtiger Bedeutung wäre. So, gilt für uns Architekten. Bitte, stimmt's? Da muss alles, was da steht, hat seine unabdingbare Bedeutung. Nur beim Wort Gottes, jetzt kommen die Fachleute, jetzt kommen die Bauleute, auf geistlichem Gebiet. Und die leisten sich genau die blödsinnigsten, unmöglichsten Weisheitssprüche. Unglaublich. Da sind wir hängen geblieben, da sie hörten wohl den Schall, sahen aber niemand. Sie hörten die Stimme dessen, der mit mir redete, oder eigentlich verstanden sie nichts. Sie sahen aber das Licht, obwohl sie niemand sahen. Ganz wunderbar. Erklärt die Sache bis in die Einzelheiten auf. Dann zehntens, neuntens, der Unterschied zwischen Weisheit, Erkenntnis, Verstand und so weiter. Ganz wichtige Dinge. Zehntens, der Wille Gottes und der Wille des Menschen. Elftens, der Baum des Lebens da im Paradies. Zwölftens, die Furcht Gottes. Dreizehntens, Paulus. Wir urteilen, dass ein Mensch aus Glauben gerechtfertigt und gerettet wird. Jakobus. Wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt und gerettet wird. Nicht durch Glauben allein. Paulus. Ist nicht Urabraham, unser Vater, aus Glauben gerechtfertigt worden? Jakobus. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden? So. Und das ist das klassische Beispiel in der ganzen Schrift. Das ist nun vorerst literarisch so entgegengesetzt, da kann keiner auskneifen. Nur wenn wir jetzt ganz genau auf alles achten und wenn im Neuen Testament auf eine alttestamentliche Stelle hingewiesen ist, dann dort nachschlagen und wenn dort hingewiesen ist, auf eine andere wieder. So. Und dann wird die Sache wieder umso wunderbarer. Überwältigend in Bezug auf Weisheit Gottes wird da offenbar. Ganz großartig. Und dann das zweite klassische Beispiel, womöglich noch klassischer, die zwei ganz verschiedenen Stammbäume Jesu Christi. Der eine in Matthäus und der andere bei Lukas. Also da soll jetzt jemand kommen und sagen, das sei kein Widerspruch und das sei jetzt beides Gottes Offenbarung. Ja, meine Herren, beides ist unsere wunderbare Gottesoffenbarung in unseren Augen, als ihr jetzt Anstoß nehmt und euch ärgert an der Sache. Ja, genau so ist es. Dann ist die Rede von den Säulen der Himmel und den Grundfesten der Erde. Ah ja, altmodige Anschauung der alten Frommen da, nicht? Die haben sich die Erde so vorgestellt, die Himmel auf Säulen und die Erde auf Betonklötzen gebaut und oder weiß was für Steinen. Ne? Da wird übersehen, ja, ich darf ja nicht stehen bleiben bei den Einzelnen, nur ja, jedes Sonntagsschulkind weiß, dass es in der Bibel eine Wolkensäule gab. Und eine Feuersäule. Und dass drei von den 12 Aposteln als Säulen in der Gemeinde bezeichnet worden sind. Und dann können wir merken, was für Säulen die Schrift da versteht. Nicht wie die Herren Schriftgelehrten. Und was für Grundfesten. Wir sind die Grundfeste der Wahrheit. Die Glieder des Leibes des Christus. Und dann fallen die Sterne vom Himmel. Ja, auf die Erde, ja, sowas, das ist ja blöd, ne? Ja, nur warten, ne? Wieder genau hinsehen, nämlich, da lässt Gott die Gestirne gerinnen, auflösen, und wie ein Aschenregen fällt das auf die Erde. Einmal heißt gerinnen, ne? Also aufgelöst, und das andere Mal zerschmilzt. Das sind zwei zusammengehörende Prozesse.
Wo steht denn das? Haben wir da drin?
Bitte?
Wo haben wir denn das? Nee, wo steht denn das?
In der Bibel. Hat irgendwo einmal einer gesagt, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, aber ich zähle jetzt nur mal zuerst die unmöglichen, alle die Felsen des Ärgernisses auf, aber wenn du gefragt hast, vielleicht Sacharja 14, Vers 7. Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird kein Licht sein. Die Gestirne werden sich verfinstern. Gestirne und da die Prächtigen und I eigentlich Geringen. Da ist die Stelle. Und die andere Stelle, die ist weltbekannt, nur weiß ich nicht, jetzt im Moment, wo sie dort, nicht? Das ganze Heer der Himmel zerschmilzt und fällt auf die Erde. Das ist klar. Und jetzt nur das Wort Geringen, nicht? Das ist nur chemisch-physikalische Angelegenheit, nicht? Wo Gott einfach das auflöst. Und bitte? So. Dann das Ende der Erde. Nicht? Ja, die Alten haben halt nicht gewusst, dass unsere Erde eine Kugel ist. Globusform hat. Nein. Erstes Blatt der Bibel, Gott nannte nur das trockene Erde. Und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Also immer wenn man an ein Wässerchen kommt, ist man am Ende des Trockenen. Sehr einfach. Also, überall. Woher nahm Kain sein Weib? Dann 17. Der Schöpfungsbericht im Gegensatz zur Wissenschaft. Ein Zitat aus dem Alten Testament heißt: Ohren hast du mir bereitet. Und im Neuen Testament wird wiedergegeben: Einen Leib aber hast du mir bereitet. Ja, was gilt jetzt? Schlachtopfer und Sündopfer und all die Opfer, Gott, hast du gar nicht gewollt, noch hast du sie gefordert, noch hast du Wohlgefallen daran gefunden. Antwort: Wer denn? Heilige Engel, wissen wir. So. Und jetzt sagt Jesus: Ich aber, Vater, in der Rolle des Buches des Gesetzes steht von mir geschrieben. Ich übertrage so: Als du den Engeln ihre Anträge zu diesem Gesetz genehmigt hast, sanktioniert hast, erst dann, die konnten so unbarmherzig sein, wie sie wollten, hast du sie erst dann genehmigt, wenn sie die Anträge der Engel bis auf den Buchstaben genau dem entsprachen, was du mit mir vor Grundlegung der Welt schon vorgehabt hast. Nämlich eine Satzung heißt: An jenem Tage, bitte nur an einem, sollt ihr, wer hohen Priester, ein Lamm schlachten, ohne Fehler. So. Konnte das Gott genehmigen, den Antrag, mit schwerem Herzen. Ne? So. Und die haben die vielen Lämmer gemeint und nach den Buchstaben alle die Tieropfer und das alles. Ne? So. Jetzt fährt Jesus weiter: In der Rolle des Gesetzes steht von mir geschrieben, ne? Vater, ich habe dich verstanden. Ne? Du hast an all den Dingen kein Wohlgefallen, hast nicht mal gewollt, noch gefordert. Ne? So. Aber du hast immer mich gemeint. Ne? In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Und jetzt kommt das Wort. Das Wort: Ohren hast du mir gegraben oder bereitet. Ja. Was heißt das? Damit ich hören konnte, was du meinst, dass ich dich verstanden habe. Nicht? Ohren hast du mir bereitet. So. Und jetzt, wo es drauf und das Gesetz an der Person Jesu nach Fleisch und Blut erfüllt sein werden soll, nicht? Da braucht er zuerst einen Leib, einen Menschenleib, dass das nach dem Fleisch erfüllt werden kann. Nicht? Also zuerst: Ohren hast du mir bereitet, damit ich dich verstanden habe. Nicht? dass du mich gemeint hast. Und jetzt, wo ich Ja und Amen gesagt habe, Vater, einverstanden, stelle mich zur Verfügung, ne, hast du mir einen, jetzt im Neuen Testament, einen Leib bereitet, auf dass das, was mein Ohr hörte, damals nicht, jetzt vollbracht werden kann. So. Stichwort Leib. Dann Zorn Gottes und Rache Gottes. Ja, wo ist da die Liebe? Ne? Meine Augen werden ihre Lust sehen an meinen Feinden. So. Ja, ein Wort Gottes. Ja, und jetzt? Wo ist da die Liebe Gottes? Ja, bitte, sehr einfach. Ja, ist immer wunderbar einfach, wenn man so dumm ist und allem glaubt, was geschrieben steht. Sehr einfach. Ich habe nicht Lust am Tode des Ungerechten, sondern dass er sich bekehre und lebe. Also, ich werde, meine Augen werden ihre Lust sehen an meinen Feinden. Was heißt das also? Dass ich rallig mal werde bekehren und lebe. Jetzt stellt Jesus eine Frage. Wessen Sohn muss der Messias sein? Prompt antworten die Schriftgelehrten und Gesetzeslehrer: Davids. Jawohl, richtig geantwortet. Aber wie kann der Messias der Sohn Davids sein? Fährt Jesus weiter. Wenn David selber ihn seinen Herrn nennt, kann er doch nicht sein Sohn sein. Von da ab schwiegen sie und versuchten ihn nicht mehr. Keine Antwort. Ja, tatsächlich. Einmal nennt die Schrift, er muss Davids Sohn sein, richtig? Aber gleichzeitig sagt David, das ist mein Herr. Ist beides richtig. Jawohl.
Zum Sohn sagt man nicht Herr.
Nein, nein. Und der Vater sagt, jetzt ist im Sohn mein Herr. Ne? Oder? Weder noch. Dann, das Wissen um die Zeiten, heißt es Eisen. Dann 20. die jungfräuliche Geburt Jesu. Dann die ganze Symbolsprache der Schrift, wo dann Theologen sich erlauben zu schreiben, ja, das ist da bei den Frommen, den Schreibern, so eine Geheimnistuerei da. Ne? Ja, ja.
Spitzfindigkeiten.
Bitte?
Spitzfindigkeiten.
Ja, Spitzfindigkeiten und so weiter. Ja. Dann zusammengefasst, ja, Symbolik und Geheimnistuerei, das sind ja die ersten Worte in den Sprüchen Salomos. Ne? Die bezeugen ja direkt, das ist ein Wesenszug der Offenbarungsweise Gottes, dass er die Dinge in verschlüsselte Sprache, in verschlungene Rede, in Worte der Weisen und ihre Rätsel verbirgt. Ne? Ja, genau. Damit die Spötter sich daran stoßen sollen und irregeführt werden und genau die gleichen Worte, die gleichen Dinge, ne, sind in unseren Augen herrlich und wunderbar. Ich habe dann für mich nur noch hingeschrieben, Gott verbirgt, um zu offenbaren. Was sagt Jesus? Es ist kein Ding verborgen, das nicht geoffenbart werden soll. Direkt, es ist nichts verborgen, sondern nur ungeoffenbart zu werden. Eine Gabe ist umso reizvoller und begehrenswerter, eben als sie verborgen, verpackt oder gar versiegelt ist. Versiegelt man etwa Wertloses, füllt man ein Nichts ein? Was man versteckt, ist wertvoll. Was man verhüllt, ist intim. Bitte. Die Dinge sind ja wieder so selbstverständlich alle. So selbstverständlich und wunderbar. Ein Geheimnis lockt. Wenn man weiß, dass ein Geheimnis liegt davor, dahinter zu kommen. Das ist ja genauso. Ein Rätsel reizt doch zur Lösung, die Lösung zu finden. Ein Denkmal wird erst nach der Vollendung enthüllt. So sind der Leib des Christus ein großes Geheimnis. So, jetzt habe ich dir 21 Punkte. Ausspruch, jetzt könnt ihr mal anfangen. Also, da, was haben wir? Sprüche 13, 24 ist die Lösung und Antwort. Dann haben wir den Hass Gottes. Wer seine Rute spart, das heißt also nicht verbrennt, sondern er tut sie hinter der Ofen, nicht? Eine Zeit lang. Wer seine Rute spart, der hasst seinen Sohn. Und was hat der Sohn für einen Eindruck? Bei meinem Vater hat mir besonders lebt. Der lässt mir alles tun, nicht? Ich kann mir leisten, was ich will. Ja, du, jetzt redet er schon wieder so auf unser Deutsch. Ich will es auf unser. Wer seine Rute spart, hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, sucht ihn früh oder sofort heim mit Züchtigung. So. Also, die Menschen, also wenn es heißt, Esau habe ich gehasst, das heißt, Esau kann sich leisten, was er will, wird ihm durchgelassen. Er wird nicht gezüchtigt. Er wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Geschöpfe, denen Gott so begegnet, dass er ihnen ihren Willen lässt, sie machen lässt und gelingen lässt, was sie wollen, was sie erreichen wollen. Da sagt Gott, das sind die, die ich hasse. Also genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil vom menschlichen Hass. Der menschliche Hass will die vernichten und ihnen alles abschanzen, was sie noch hätten und so haben könnten und so weiter. Nein. Und wen er, bitte?
Nein,
nein, nein, es ist genau das gleiche Wort, das weiß ich schon. Aber, ja, nur eben, Gott, wenn Gott spricht, Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Aber das ist kein anderes Wort. Ja. Bitte? Ja, bei uns im Deutschen. Ja, ohne, da gilt für uns wieder, auch für uns ist die Bibel in deutscher Sprache vorerst in einer Fremdsprache für uns geschrieben. Die müssen wir zuerst lernen. Und jetzt werden wir hier und das Lehrbuch ist die Bibel selbst. Die Bibel ist ihr eigenes Konversationslexikon. Die erklärt ihre Ausdrücke selbst. So. Also, jetzt spricht Gott. Ich habe Jakob geliebt. Das heißt, nach dieser Orientierung, oh du armer Jakob, du kannst dir kaum etwas leisten, schon bist du gezüchtigt. Stimmt's? Jahrtausende lang. Unheimlich. Und wenn wir, also, was mir immer gewaltiger, bis und mit erschütternder wird, wie ist es möglich, dass Söhne Israels durch die Jahrtausende, seitdem es Söhne Israels gibt. Es mit ihrem Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs, zu tun hatten. Der ihnen Gerichte, Flüche präsentiert und voraussagt und ihnen ihre Sünden nicht ungeschminkt vor aller Welt, nicht die Bibel weltverbreitet, nicht, kann jeder lesen, was David für ein Ehebrecher, für ein Lügner, für ein Mörder, für ein sündiger Mensch war, nicht? Und was seine Söhne sich geleistet haben, nicht? Und so. Also, und Gott deckt beim Volke Israel, bei dieser Jungfrau, bei diesem Weib, bei dieser Hure, bei dieser Witwe, nicht? Sind alles Bezeichnungen, nicht? Ja. Einzelheiten und Dinge und Sachen auch vor aller Welt, nicht? Und jetzt das Unglaubliche, nicht? Und die Betroffenen, nicht? Söhne Israels, halten diese Schrift, die sie so verunglimpft, will ich mal sagen, nicht? Für heilig und unantastbar, nicht? Und sorgen dafür, nicht, dass da kein Buchstabe geändert wird. Nicht? Trotzdem das Buch sie vor aller Welt bloßstellt, was nur Bloßstellung heißt. Und jetzt heißt es aber, wer seine Rute spart, also nicht verbrannt, was heißt das? Ah, du Esau, du kommst dann auch mal dran. Ne? Die Rute ist nur vom Vater und Großvater hinter den Ofen gestellt. Ne? Er lässt den Esau machen, was er will, gelingen noch und noch. Und für wen ist Esau Edom Modell? Haben wir ja gelernt. Für keinen geringeren als für Satan selbst. Ne? Lässt Gott ihm vieles gelingen im Satan? Alles.
Und könnte meine zu lieben.
So. Ja. Da würden wir sogar begreifen, wenn Gott ihn so hassen würde wie wir. Nicht? Das wäre dem frommen Gott recht. Nicht? Selbstverständlich. Ja. Es nicken noch alle, nicht? Es nicken. Muss sogar sie lachen. Ja. Ja. Nein, das heißt, dass Gott in seiner Treue, in seiner Langmut und Weitsicht und so weiter, ihn nun Gott dieses Zeitalters sein lässt und Fürst des ganzen Weltalls. Ja, und verfügen lässt. Ne? Du, ich habe gerade, kommt mir in den Sinn, was kommt mir jetzt in den Sinn? In dem Buch Ache Noah ist ja der sogenannte Gilgamesch-Epos auszugsweise vorhanden. Ja. Verblüffende Übereinstimmung mit der globalen Sintflut, also Bericht. Ne? Ein Bericht aus von assyrischen Steintafeln, die gefunden worden sind. Ja. Verblüffend. Und jetzt schreiben die dort direkt, ne, dass es ein Beschluss der Götter, der Engel waren, die Menschheit diesem vollständigen Gericht zu übergeben. Ne? Genau, denn wenn im Hebräischen steht Elohim, ist das durchaus in Ordnung. Ne? Ist nichts zu machen. Ne? Das sind nun Einzelheiten, die offenbart Gott eben nicht denen, die alles besser wissen als die Bibel, nicht? Und sie sollen sich stoßen dran und ärgern. Ne? Aber uns aber, die wir allem glauben, wir dürfen sehen, ja bitte, welcher Schriftgelehrte von heute, nehmen wir es evangelisch, katholisch, mohammedanisch, jüdisch, anerkennt, dass es wirklich Götter gibt? Wir Christen? Ja, da gibt es ja blöde Sache, ne? Die Katholiken oder evangelischen, ne, Professoren, das ist ja längst überholt, so ein Quatsch. Ne? Ja. Und die Griechen, die waren ja nur in einem Blöd, nicht mit ihren Göttern da und so weiter. Ne? Und Göttergeschichten nach ihren Aussagen und Schriften, Beurteilungen, nein. Da haben wir unser Gotteswort. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle, hat er zu himmlischen hohen Majestäten eines Tages gesagt. Und Satan ist bis heute noch der Gott, Chaos, genau das gleiche griechische Wort wie unser Gott dieses Zeitalters. Und Gott hat sich vollständig zurückgezogen, nicht? Alles genau erforscht und alles disponiert, nicht? Wie weit er die Dinge genehmigt hat, dem Satan und all den Fürstentümern und Gewalten und den Göttern und Söhnen des Höchsten, die alle bewirtschaften den ganzen Kosmos. Zum Glück, der Gott, der sich leisten konnte, unser Gott und Vater, sich zurückzuziehen aus diesem Kosmos. Er sitzt auf dem Thron, aber er wohnt in einem Licht, wo niemand zukommt. Und in dieses wunderbare Licht sind wir hineinversetzt. Unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott. Wir haben es nicht mehr mit diesen Göttern, sondern nur mit dem einen wahrhaftigen Gott, dem Vater, zu tun. Und nicht mit vielen Kyrios, Herren, also nicht Herr Muhl und Herr Lengwiele und. Nein. Das griechische Wort Kyrios ist das Wort, der Ausdruck, wo im Alten Testament Jehova steht. Steht im Neuen Testament Kyrios. Ist das etwas? Ja. Und jetzt sagt Paulus, es gibt viele Kyrios. Ich darf ja nicht laut sagen, dann gibt es viele Jehovas. Ja. Aber es ist so. Ja. Ihr Lieben. Aber das sind nun Dinge, verstehen wir, dass Gott solche Gottes Wahrheiten und Intimitäten gut getan hat, die vor Unberufenen zu verbergen. Ja. Aber. Und was ist uns verborgen? Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen hat, hat Gott uns geoffenbart durch seinen Geist. Und der erforscht alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. So. Also nur jetzt das gewaltige Geschehen der Sintflut, nicht? Schwer zu vereinbaren mit Gott selbst. Eine Genehmigung unseres Gottes, nicht? Schon vor Grundlegung der Welt, jawohl. Aber warum hat Gott das genehmigt? Hat er Wohlgefallen daran? Nein. Vollkommene Sache, noch weniger. Warum hat er das genehmigt? Weil er gedachte, es gut zu machen. Gut ist ganz bescheiden gesagt.
Zum Beispiel auch mit dem Hitler. Man hört immer wieder ab der Hitler, also das kann ich. Der Hitler, das ist unmöglich, dass das auch noch.
Dass der Kletterberg könnte, oder was?
Ja, das sowieso. Und eben, dass das noch irgendwie zum Heil könnte dienen.
Ach so.
Und das, sogar, dass das Gläubigen unmöglich ist, das segnen oder. Alle können es lieben, aber auch bei denen.
Ja, und der Judas, nicht?
Ja,
wer, vor wem findet ein Judas Gnade? Vor welchem gläubigen Christen? Mhm. Das ist ein Jammer nach dem Herzen Gottes.
Dieser Wortdienst wurde von Bruder Arthur Muhl, Zürich, in einem Hauskreis in Frauenfeld gehalten.